Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich einfach mal wieder Bock hatte, einfach mal so ein bisschen ins Mikro zu quatschen. Ich bin auch alleine heute und dachte, ach Mensch, oh, ein bisschen quatschen, ein bisschen Bock ins Mikro zu sprechen. Und ja, das mache ich jetzt einfach mal und mal gucken, wo wir rauskommen. Ich habe es jetzt auch nicht geskriptet oder irgendwie geplant oder was großer Notizen mehr aufgeschrieben. Ich wollte einfach so ein bisschen über ein Filmchen quatschen, das ich gerade mal wieder geguckt habe. Und vielleicht auch, wie ich darauf gekommen bin, nämlich der Mars macht mobil. Ich wollte über John Carpenters Ghost of Mars ein bisschen reden, ein bisschen. Wie kam ich auf Ghost of Mars aus dem Jahr 2001? Nämlich über einen YouTuber, über den YouTuber Willis Videotreff. Der gute Willi ist zusammen mit Fancy Review einer meiner zwei bevorzugten Film-YouTuber. Also ich sehe unheimlich gern deren Videos und gucke mir deren Film-Reviews und Retrospektiven und so an und bin ein ganz großer Fan. Und der hat jetzt kürzlich eine Folge über Escape from LA, den zweiten Klapperschlangenteil, nenn mich Snake, rausgebracht. Und in dem Video erwähnt er, dass es ja so das Gerücht gibt, dass Ghost of Mars der gedachte dritte Teil der Escape from Reihe ist und Desolation Williams von Ice Cube gespielt, so eine Art, ja, eigentlich so die Snake Plissken-Rolle in dem Film sein sollte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist wirklich mehr so Gerüchte oder sehr weit von dem entfernt oder vielleicht so mal die Idee, dass man sagt, hey, wir sind jetzt von New York geflüchtet, wir sind jetzt von L.A. geflüchtet, als nächstes müssen wir dann vom Mars flüchten. Aber ich sehe auch relativ, ja, nicht so viel jetzt in dem Film, ein bisschen vielleicht schon, aber ich sehe auf jeden Fall nicht die Rolle von Desolation Williams irgendwie in dieser Snake Plissken-Rolle und wie gesagt, ich glaube, es ist eher, wenn dann so ein paar Gedankenfetzen, die dazu geführt haben. Auf jeden Fall ist da durch mir der Film wieder aufgekommen und ich habe gedacht, Mensch, guckst du dir den doch mal wieder an. Ice Cube geht ja immer, irgendwie alles ist besser mit Ice Cube, außer dieser Krieg der Welten-Filme, der kürzlich rausgekommen ist, der nicht, aber sonst ist eigentlich alles besser, wenn Ice Cube dabei ist, einfach ein toller Typ, irgendwie einfach sein Gesicht ist einfach schon großartig, ob er böse guckt, ob er verwirrt guckt, Ice Cube ist einfach total toll. Ja, und der in einem Carpenter, in der, ja, so dieses war ja so die Endphase so ein bisschen der großen Carpenter-Ära, wo er ja so von den 70ern abwärts so Filme wie am Fließband produziert hat. Und danach war es ja ein bisschen, ist es ja ein bisschen ruhiger geworden. Ja, und das Thema Mars, das war ja in den 90ern, gerade so in der zweiten Hälfte der 90er, irgendwie so ein großes Thema, ne? Also es gab relativ viele Filme, die es zumindest im Titel stehen hatten oder die mit dem Thema halt umgegangen sind, war wahrscheinlich auch so, ja, Sci-Fi-Effekte waren möglich, CGI war da, Science-Fiction, ne? Da haben wir in den 90ern noch gedacht, dass die Zukunft besser wird, als die Vergangenheit aktuell ist oder die Gegenwart ist, naiv wie wir waren. Ne? Ach Gott, war das schön. Naja, auf jeden Fall gab es ja etliche solcher Filme. Zum Beispiel, man könnte sagen, hier Mars Attacks, Ende 96 von Tim Burton. Damals von mir so ein bisschen verschmäht, weil ich war so Post-Independence Day. Ne, der kam ja so ein paar Monate nach Independence Day raus und man hat also das Thema noch recht ernst genommen. Man hatte gerade die Heimvideokassette von dem Film zu Hause, nachdem man dreimal im Kino war. Und dann kam dieser Film, arg, und da hat man noch gedacht, Mensch, das verarscht das ja. Natürlich war das nicht so und das ist natürlich was Eigenes. Und heute mag ich den Film Mars Attacks total gerne. Aber damals habe ich den auch so gedacht, so nach Independence Day, dachte ich so, hä, was soll denn das jetzt und so. Fand den dann nicht so toll. Heute weiß ich, auf was er basiert und dass das eigentlich eher ein Zufall ist, dass die da eine gewisse zeitliche Nähe hatten und eigentlich auch, ja, Alien-Invasionen gehen halt auch irgendwie immer. Ne? Und, aber Ende der 90er gab es da noch so Filme wie Mission to Mars mit Tim Robbins, der eher so einen wissenschaftlichen Ansatz hatte. Ich habe den, glaube ich, einmal gesehen und dann nie wieder. Dann hier Red Planet mit Val Kilmer, der eher so die Action-Version davon war. Ne, also ihr seht schon, gab ein paar Filme, die so den Mars thematisiert haben. Und dann kam halt 2001 noch Red Ghost of Mars raus von dem guten John Carpenter. Und mit einer, mit einer sehr interessanten Besetzung hier. Wir haben hier Natasha Henstridge, die wir natürlich als, wer kann sie nicht als Alice kennen? Species 1995. Als wir Alice, also Natasha Henstridge, als Alice das erste Mal in Species gesehen haben, Mitte der 90er, da ist bei mir und in meiner Generation automatisch die Adoleszenz ausgelöst worden. Spätestens da. Also ganz großes Herz für sie. Ne? Sie spielt hier die Hauptrolle, Lieutenant Melanie Ballard. Ice Cube spielt den schon erwähnten James Desolation Williams. Und dann haben wir noch Leute wie Pam Grier, die hier eine Hauptrolle spielen, oder Jason Statham, ein noch mit Haaren versehener Jason Statham. Also er hat noch den Ansatz von Haaren. Kurz, aber er hat sie, und das irritiert mich total. Der spielt Sergeant Jericho Butler. Das sind übrigens Namen, ne? Das sind Namen. Ja, und die Story ist auch eigentlich gar nicht so, ne? Gefangenentransport, Marskolonie, Geister auf dem Mars, die da irgendwie eine Bergbaukolonie übernommen haben. Die werden dazu so eine Art Zombie-Monster, und dann gibt es einen großen Überlebenskampf und pipapo. Und das Ganze wird uns eigentlich aus der Zukunft erzählt, beim Verhör von Lieutenant Melanie Ballard, die erklären muss, warum ihre ganze Spotswell-Suite-Einheit irgendwie ums Leben gekommen ist und warum es da eigentlich nur noch Tote gibt. Und sie erzählt das dann halt, ne, mit dieser Wolke und den Zombies und, ne, dem großen Big Bad. Die hatten auch einen Anführer und all sowas. Ne. Das erzählt sie halt so ein bisschen aus einer Gerichtsverhandlung raus, und erzählt halt diese Story des Films, die halt jetzt relativ, ja, es ist schon so ein bisschen Escape, ist schon ein bisschen drin. Aber es geht mir auch gar nicht so sehr um die Story irgendwie bei dem Film, weil ich finde so ein paar Dinge irgendwie faszinierend. Auch abseits der Tatsache, dass Jason Statham noch einen Ansatz von Haaren hat. Ich finde die Outfits total faszinierend. Dieses, was so offensichtlich so Lederklamotte sein soll, ab so Post-Matrix, ne? Es passt so hin, was so noch über Matrix im Schrank übrig geblieben ist, was aber sehr synthetisch aussieht und zum Teil aufgepumpt. Das sieht aus, als wenn die so eine 80er-Jahre New Wave-Band, als wenn das so übrig geblieben wäre. Als hätte man gesagt, ja, hier, wir wollen Matrix, aber wir wollen jetzt nicht die maßgeschneiderten Matrix-Klamotten haben, sondern, ne, wir nehmen das, was bei der New Wave-Band aus den 80ern übrig geblieben ist. Und das pumpen wir noch ein bisschen auf, dann passt das auch, da ist jeder glücklich. Ich finde das irgendwie total fancy, wie das aussieht. Also ich finde die Outfits, als ich die gesehen habe, gerade in der ersten Hälfte des Films, ist es mir mega aufgefallen. Da habe ich gedacht, das ist so, wie wenn die zu der Zeit Emmanuel in Space gedreht hätten. Wahrscheinlich haben sie es. Und die Klamotte, die die dann tragen auf den Schiffen, bevor sie sich gegenseitig an Bord erkennen, den paar Minuten, wo sie noch was anhaben, das wären diese Klamotten. Fand ich total faszinierend. Danach geht's so ein bisschen, man gewöhnt sich dann schnell dran. Ne? Was auch krass ist, so auch aus heutiger Sicht, ist das totale Ansexen, was der guten Melanie Ballard passiert. Die wird halt von jedem angesext. Die muss sich von jedem anzügliche Witze anhören. Von ihrer Vorgesetzten, Black Explosion-Ikone Pam Grier, ne, als Helena Braddock, die ist ihr Commander, die sext sie an, ihre gesamten Untergebenen. Sie scheint so eine Art Teamleiter zu sein. Hat aber auch ihren Abteiler mit dabei, also ihr Chef, dann sie und dann die Soldatenebene unter sie. Die sexen sie alle an. Jeder, der ihr begegnet, der flirtet die an. Das ist echt unglaublich. Auch fast jeder Satz, der nicht in einem Gefecht stattfindet, hat auch irgendwelche anzügliche Komponenten. Es ist natürlich ein bisschen auch Zeichen der Zeit gewesen und so, pipapo, war so Anfang der 2000er Jahre, soll nichts relativieren, aber musste ich daran mir, Alter, jetzt müsst du nochmal wiederkommen im Gefecht, um nochmal zu sagen, ich wäre übrigens bereit, auch mit dir noch ein bisschen Kanuka zu machen, bevor der Kampf losgeht und so. Also es ist schon wirklich bemerkenswert. Die muss sich das von jedem anhören. Ne? Die Frau hat doch eine Waffe, sie soll sich wehren. Nein, sie ist schon eine taffe Figur, aber es fällt schon, es fällt schon sehr, 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 sehr stark aus. Aber es ist halt auch wirklich ein ganzer Trashfest. Diese ganze Atmosphäre, die dieser Film hat, das, klar, permanente Rot, die können da alle atmen und so, es wird alles so leidlich erklärt, aber so diese Zugfahrten in diese Kolonien, wo dann diese Geister des Mars in Form von CGI-Wolken dann die Bergbauleute übernehmen und ein Teil kommt, stirbt, der andere Teil kommt als so eine Art Zombie-Wesen zurück und die töten dann halt die nächsten. Die Helden, unsere Helden müssen sich halt quasi mit so einer Gruppe, mit dem Desolation, den sie eigentlich transportieren sollen, weil das ist der ganz fiese Mob und der ist der Hauptgefangene Numero Uno und der örtliche Snake Plissken soll der sein und den sollen sie transportieren und da geraten sie halt in diese, mal eben so in die Zombie-Apokalypse in der Bahnfahrt. Der Mars macht mobil, könnte man sagen. Ja, Desolation Williams ist übrigens, ich sehe einfach nur Ice Cube in dieser Rolle, was mir total reicht. Gibt es so Momente, wo der so ernst da sitzt und guckt in die Zelle, aber spätestens dann, wenn seine Kumpels auftauchen, seine Bande, die beste Bande, die du dir vorstellen kannst, die tun so, als wären sie harmlose Leute und dann sind sie eigentlich die den bösen Desolation aus dem Knast holen wollen. Ne? Die sind aber so voller Freude, als sie ihn wiedersehen, dass sie einfach mit ihm zusammen in der Zelle feiern und dann natürlich mal knappig eingesperrt werden können. Weil, ey, ne, sorry, ne, beim High-Pfeifen will man nicht der sein, der draußen in der Zelle steht. Ne, und das ist irgendwie so, man hat so Momente, wo man denkt so, Alter, es sind auch so, Alter, wenn ihr einen Typ aus der Zelle holt, dann geht doch nicht alle in die Zelle und lasst die ihr zwingt, euch dahin zu führen, draußen stehen. Dass da irgendeiner auf die Idee kommt, die Tür zuzumachen und abzuschließen, ist vielleicht nicht so ganz unnaheliegend. Ne? Aber es ist natürlich genau das Richtige, was man dann machen kann, um eine gemeinsame Allianz gegen das Böse zu schmieden. Ne, halt. Der Film ist auch mit der 18er-Freigabe. Wir sehen halt ein paar Zombie-Effekte. Wir sehen auch ordentliche Schießereien und Tote quasi. Also das passt schon so. Also irgendwie ist das auch was. Und der hat dadurch auch einen unheimlichen Unterhaltungswert. Das ist so wirklich so ein Guilty Trasher für mich, wie ich es liebevoll nenne. Ne, weil das ist irgendwie hat der Film was. So alle paar Jahre packt es mich dann und dann sage ich mir, jetzt möchte ich doch nochmal den Überlebenskampf von denen ansehen. Und das ist so überzeichnet und an einigen Stellen aber auch handwerklich merkwürdig gemacht, wo ich mir sage, als wenn John Carpenter das nicht mehr gekonnt hat. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Es ist so, es wirkt dann an einigen Stellen so, als hätte irgendein Filmstudent das inszeniert und dann wieder, ich sehe da wenig Carpenter tatsächlich drin. Das ist schon so ein bisschen merkwürdig. Dabei ist es, wie gesagt, nicht schlecht. Es ist ein unterhaltsames Geschnetzel an einigen Stellen und hat aber viel unfreiwillige Komik. Weißt du, es gibt nur so ein kleines Beispiel. Es gibt so eine Szene, wo sie das, also auf Desolation Williams treffen, der in der Zelle sitzt und dann kommen halt Lieutenant Melanie Ballard und Jericho Butler. Die kommen dann rein und dann sind dann so drei Schritte, bis sie bei ihm an der Zelle stehen und trotzdem wird das so komisch geschnitten, so mit, dass so ein bisschen was fehlt. Sie kommen rein und dann gibt es so einen Cut und dann sind sie so einen Schritt weiter. Also als wenn man so eine Sekunde immer rausgenommen hätte, ne? Also auch von den Bildern, so dass es so aussieht, als wenn sie eine größere Strecke hinterlegt hätte, wo ich mir sage, warum? Das sind doch nur drei Schritte. Warum macht man das? Warum versucht man da so eine Form von Schwere reinzubringen oder von, ja, das sind jetzt die epischen drei Schritte ihres Lebens, bevor sie ihm im Rücken stehen vor der Zelle. Also das ist so, das fällt mir halt irgendwie auf. Ne? Und aber ansonsten, das sieht halt alles mega nach rotem Set aus, was es natürlich auch ist, aber es hat tatsächlich was. Ich finde es auch super, so Momente, wenn sie dann durch diese leere Bergbausiedlung gehen und dann, hier müsste eigentlich der Punk abgehen, hier Freitagabend, da ist hier auf dem Mars, da wird hier normalerweise Geld ausgegeben und die Damen der Nacht werden besucht und so halt, ne? Und dann siehst du halt so ein paar Leute, wie bei so einem Hologramm langlaufen und während sie das erzählt, um das zu visualisieren, was sie gerade erzählt, und im nächsten Moment sind die halt alle weg, weil es ist ja eigentlich Einöde da, weil sie noch nicht wissen, warum die da alle tot sind halt, ne? Und das ist irgendwie, das hat total was. Es hat schon so einen unterhaltsamen Trash-Faktor. Ich habe mich mal wieder gefreut, den zu sehen und auch solche Geschichten wie, wie die Dialoge, manche Dialoge von Desolation Williams sind einfach geil, wenn er sagt, ja, was Plan A funktioniert nicht, was denn Plan B? Plan B ist dasselbe wie Plan A. Ja gut, dann wissen wir alle, was wir zu tun haben. Dann scheiß darauf und dann geht hier, dann werden erstmal Treppen mit zwei Kanonen gleichzeitig runtergelaufen. Und das ist schon, ey, wenn man das dann sieht, ey, jetzt irgendwie so ein schaltfindes Shooting-Szene und so und die Kampfszenen sind so, sie sind irgendwie so trashig choreografiert, wo du sie, also man sieht, okay, der Stuntman ist jetzt in den Schauspieler gelaufen und hat gleich die Rolle über den Arm gemacht. Das stört auch nicht, das soll auch nicht so schlecht jetzt wirken, wie ich das jetzt vielleicht erzähle. Das hat schon was, aber irgendwie sehe ich es trotzdem. Denke ich mir manchmal so, bei einigen Szenen habe ich das Gefühl, das ist der erste Versuch der Szene gewesen und vielleicht haben sie einfach gesagt, das reicht, ne? Und das irgendwie hat's, da hält's mich. Vielleicht gibt auch die Story das auch nicht mehr her, dass man das aufwendiger, epochaler oder vielleicht auch ernster machen würde. Vielleicht würde das auch dem Charme des Films, den er unweigerlich hat, natürlich auch ein bisschen schaden, wenn man das anders gemacht hätte. Weil ich finde, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, passt die Inszenierung schon zu der Story halt, ne? Ich habe den Film damals gesehen, wie, glaube ich, Gott es vorgesehen hat, aus einer Videothek. Noch so Anfang der 2000er Jahre aus einer Videothek ausgeliehen. Damals mit sich, auch das müsste schon DVD gewesen sein. Und ich kann mich da noch dran erinnern, also dass wir den dann geguckt haben mit so Chips und Bier. Und dafür ist er auch gut gemacht. Ne, wenn du den mit einem Kumpel guckst und so und dann halt Chips, Bier, Natasha Henstridge, Ice Cube, was willst du mehr halt, ne? Und der Film endet ja auch mit einer, mit der Sache, dass es eine Möglichkeit gibt, also es wäre ohne Probleme den Film fortzusetzen, weil sie sitzt am Ende in der Zelle, draußen riesen Chaos, ne, sie ist verurteilt worden und dann holt Desolation sie raus, gibt ihr eine Knarre und sagt, so, dann müssen wir wieder kämpfen. Und ich muss sagen, ich hätte die beiden irgendwie gerne nochmal in einem anderen Film zusammen gesehen, weil die funktionieren beide schon sehr gut miteinander halt, ne? Und es gibt auch nicht so viele coole Filme mit Natasha Henstridge, das muss man auch dazu sagen. Also ich weiß, was ihr sagen würdet. Ja, Maximum Risk mit Jean-Claude Van Damme. Dann sage ich, ganz ruhig, Leute, nicht in Panik geraten. Ne? Also, jetzt habe ich Bock, Species nochmal zu gucken. Nein, aber irgendwie hat der Film was. Er hat dann durchaus was Unterhaltsames und man kann einen schönen Abend damit verbringen. Man muss halt nur nicht, man darf das halt nur nicht so viel so ernst nehmen, wie vielleicht ich das an der einen oder anderen Stelle auch mal gemacht habe. Aber das gibt halt auch die Story und der Film aber absolut nicht her. Ja, aber er ist einfach eine unterhaltsame. Also ich finde, Guilty Treasure ist schon eine gute Bezeichnung dafür. Und ich glaube, danach war ja auch bei John Carpenter so die ganz große, mega produktive Phase vorbei. Also wenn man sich mal seine Filmlore ansieht, die war ja mächtig. Ne? Da hat er ja alle paar Jahre, oder was ist alle paar Jahre, der hat fast jedes Jahr einen Film gemacht. Hier davor Vampire, Escape from L.A. Na, hier Mächte des Wahnsinns, auch noch ein Film, der zu besprechen ist und so. Also der hat unfassbar viele Filme gemacht und das auch so hintereinander halt. Ne? Also er hat schon extrem viel gearbeitet, gerade auch so 90er, 80er runter. Also war sicher einer mit der produktivsten Regisseure dieser Zeit. Und er hat ja mehr gemacht. Ich weiß, er hat geschrieben, er hat Musik komponiert, Schnitt gemacht und pipapo. Er hat da sehr, sehr viel anderes Zeug auch gemacht und war wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Allrounder halt, ne, Dorf der Verdammten mit hier Christopher Reeve, hier dann, ja klar, 80er Jahre, 14er Dunkelheit, sie leben, also fantastische Sachen, Big Trouble in Little China, also wirklich, John Carpenter ist ja einer wahrscheinlich für mich der prägendsten Regisseure, die ich so kenne, weil er so viele geile Filme gemacht hat halt, ne, die man toll fand und so, aber da, hier wirklich, ich glaube, Ghost of Mars war so ein bisschen so ein Endding und danach hat er, glaube ich, The Ward, den habe ich, glaube ich, einmal gesehen von 2010, aber so die Phase, wo er dann wirklich sehr, sehr viele und große Filme produziert hat, ist dann, soweit ich das hier sehen kann, erstmal auch beendet gewesen. Ja, es ist schon ein Film, der irgendwie sich anfühlt, auf der einen Seite doch wie 2001, aber auf der anderen Seite auch gut in die frühen 80er gepasst hätte. Und das macht ihn eigentlich auch wiederum sehr, sehr toll. Ach, schön. Schön, 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 schön. Ich habe den auch noch auf DVD, standesgemäß. Ich habe tatsächlich die DVD mal aus dem Regal geholt und geguckt, ob der Player noch funktioniert. Tut er noch. Ne? Ist ja heutzutage auch nicht selbstverständlich. Ne? Denn so richtig im Stream ist er, muss man glaube ich, bei so einem Streamer ist er, habe ich jetzt nicht geguckt, aber ich wette mal, also immer wenn ich Filme auf ad hoc Bock drauf habe, gibt es mal, sind die entweder bei einem Streamer, den ich nicht abonniert habe, oder bei Amazon halt mit irgendwie noch bezahlen für Laien oder so. Also irgendwie scheine ich dafür ein Händchen zu haben. Ja, oder es ist mein Schicksal. Ja, das kann auch sein. Ja, wie gesagt, ich wollte auch jetzt gar keine tiefergehende Analyse machen. Ach ja, eine Sache, die ich noch wirklich magic fand. Es gibt so eine Szene, weil in dem Film wird ja auch mit Rückblenden Dinge erklärt. Ne? Die stoßen dann auch auf Leute, die sagen, Mensch, wie ist denn das eigentlich losgegangen? Warum sind die alle tot in den Schürfminen und so? Und dann gibt es da eine Dame, die dann auch so einen Rückblick erzählt, wie sie mit so einem Heißluftballon auf dem Mars, mit so einem geilen Heißluftballon über die Marsoberfläche geflohen ist und da abgestürzt ist und so. Und da hat sie dann durch Zufall, als sie auf den nächsten roten Hügel geklettert ist, da hat sie gesehen hier, wie diese rote CGI-Wolke, ne, über die Bergleute hergefallen ist und so. Und alleine wenn diese Szene da ist, wenn die mit diesem Heißluftballon über die Marsoberfläche fliegt, dann habe ich mir gedacht, come on, das muss man sich aber 2001 auch noch getraut haben. Und hatte er, also, ne? Respekt, guckt, gebt doch mal diesem kleinen Guilty Treasure noch mal eine Chance. Wer Ghost of Mars noch nicht gesehen hat, ist für Sci-Fi, Horror, Ice Cube und Alice of Species. Was will man eigentlich mehr, wenn man dazu noch einen Kumpel oder eine Kumpeline und Bier und Chips hat? Da ist der definitiv zu empfehlen. Ja. Tja, ansonsten war es das hier auch schon. Wie gesagt, ich hatte nur mal Bock, ein bisschen drüber zu schnacken. Ansonsten fällt mir noch ein, guckt euch doch mal Willis Videotreff, den YouTube-Kanal an. Sehr zu empfehlenswert, der Typ. Sehr tolle Videos, die verlinke ich mal in den Shownotes. Und übrigens die gute Mary vom Grauen Rat und von Vorzeitig Abgesetzt, wo wir übrigens wieder neue Folgen rausbringen, die hat übrigens ein Buch dieser Tage, ein neues Buch veröffentlicht, Heaven's Lie. Das kann man jetzt auch bei ihrem Verlag bestellen. Ich sag's nur mal, es ist sehr, sehr empfehlenswert. Guckt es euch mal an. Und ich sag nur eins, mein Gott, wie schön kann ein Cover sein? Großartig. Auch das verlinke ich in den Shownotes, liebe Freunde. Also dann an dieser Stelle, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.